Liebe Geschwister, denkt ihr, wir leben in großer Freiheit? Fühlt ihr euch frei? Mal so durch Zuruf. Wer fühlt sich wirklich frei? Es waren ein paar, die sich jetzt auch gemeldet haben. Findet ihr nicht, dass wir in Zeiten leben, wirklich großer Freiheit? Es gab aus meiner Sicht in unserer Geschichte noch nie, ich glaube sogar in der ganzen Geschichte der Menschheit, noch nie so viel Freiheit wie heute. Jedenfalls für einen ganzen Teil von Menschen. Und ich glaube, wir sind gesegnet, dass wir zu diesem Teil der Menschen gehören. Wir hier in Deutschland leben jedenfalls in einem Land und in einer Lebenssituation größtmöglicher Freiheiten. Du darfst deine Religion wählen. Das war nicht selbstverständlich, wenn wir die Geschichte sehen. Du darfst deinen Partner wählen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Du darfst deinen Beruf wählen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Du darfst deinen Wohnort selbst aussuchen. Ich durfte nach Emden kommen. Auch das ist nicht selbstverständlich, oder? Was du machst oder nicht machst, wie du deine Freizeit gestaltest, zu welchem Arzt du gehst oder welches Brötchen du zum Frühstück kaufst, alles das kannst du entscheiden. Wir haben Freiheit. Du kannst tun, was du möchtest, in ganz vielen Bereichen. Und trotzdem habe ich immer den Eindruck, dass wir unwahrscheinlich unzufrieden sind, dass wir uns nicht frei fühlen, dass man sich immer so gedrängt und irgendwie so in ein System gepresst fühlt wie nie zuvor. Je besser unsere Lebenssituation erscheint, umso mehr beklagen wir das, was wir nicht haben. So kommt es einem vor. Und wir pochen dann auf unsere vermeintlichen Rechte, die wir doch hätten, alles zu bekommen, was ich mir so gerade ausdenke. Und was der andere ja schließlich auch hat, dann steht es mir doch auch zu. Jedenfalls kommt mir das oft so vor. Offensichtlich kann man seine Freiheit nicht nur an den sich gerade darstellenden Lebensumständen und schon gar nicht an materiellen Dingen festmachen. Da muss scheinbar mehr sein, um sich frei zu fühlen. Und Studien belegen es, auch noch so viele materielle Möglichkeiten geben dir nicht das Gefühl von Freiheit, machen dich nicht frei. Oft sogar das Gegenteil bewirken sie. Ich habe lange darüber nachgedacht, was für mich eigentlich Freiheit bedeutet. Und herausgekommen ist dabei etwas sehr, sehr Interessantes. Ich habe so den Eindruck, ich erlebe Freiheit, wirkliche Freiheit dann, wenn Lebensumstände, auch manche Ungerechtigkeiten oder Ähnliches, mich nicht mehr aus der Geborgenheit Gottes und der Freude Gottes rausreißen können, sondern mich halten bei Christus, mich halten in meiner Seele, mir die Freude nicht wegnehmen können, mir die Geborgenheit nicht wegnehmen können. Das ist für mich Freiheit. Mich in dieser Situation nicht aufzuregen, nicht nach Vergeltung und Wiedergutmachung zu schreien. Es hinnehmen zu können in der Gewissheit, es macht nichts schlechter in meinem Leben als geliebtes Kind Gottes. Auch nicht diese vermeintliche Ungerechtigkeit oder was auch immer gerade passiert. Das ist, so glaube ich, die größtmögliche Freiheit, die ich mir vorstellen kann. Nicht, dass ich das schon habe, aber manchmal blinkt die schon mal so durch. Und mein Ziel ist es, in dieser Freiheit wirklich zu leben. Wie ich darauf komme? Jesus zeigt mir diese Freiheit in der Bergpredigt auf. In dieser aus meiner Sicht enorm herausfordernden Aufforderung Jesu an seine Nachfolger, da entdecke ich die größtmögliche Freiheit, die ich in Christus wohl gewinnen kann. Nichts an der Bergpredigt ist so herausfordernd, nirgendwo wird die radikale Verschiedenheit der christlichen Gegenkultur sichtbarer gemacht, nirgendwo sind wir dringender auf den Heiligen Geist angewiesen, dessen Frucht die Liebe ist. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für die größte Herausforderung der Bergpredigt, aber auch für die größte Möglichkeit zur echten Freiheit? Seid ihr dazu bereit? Dann sagt Jesus dir jetzt Folgendes. Und ich lese es uns aus Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Haltet die Luft an, diesen Wahnsinn. Es heißt auch, wer einem anderen ein Auge ausschlägt, muss dafür mit seinem eigenen Auge büßen. Wer einem anderen einen Zahn ausschlägt, dem soll das Gleiche geschehen. Ich sage euch aber, wehrt euch nicht, wenn euch Böses geschieht. Wenn man dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dir dein Hemd nehmen will, so gib ihm auch noch den Mantel. Wenn einer von dir verlangt, einen Kilometer mit ihm zu gehen, dann gehe 2 Kilometer mit ihm. Gib dem, der dich um etwas bittet, und auch dem, der etwas von dir leihen will. Es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich sage aber, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch hassen und verfolgen. Auf diese Weise handelt ihr nämlich wie Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für die Bösen wie für die Guten scheinen. Und er lässt es regnen über Fromme, auch über Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, wenn ihr die liebt, die auch euch lieben? Das tun sogar die, die Gott verachten. Wenn ihr nun euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt so vollkommen sein wie euer Vater im Himmel. Ups. Und er redet da vorne von Freiheit. Wie soll das denn gehen? Das kann doch nicht sein, was Jesus hier sagt. Will Jesus denn allen Ernstes, dass wir uns ungerecht behandeln lassen? Uns nicht wehren? Uns nicht dagegen stellen, wenn wir so, wie hier beschrieben, behandelt werden? Auge um Auge, Zahn um Zahn, so wie es das mosaische Gesetz fordert, das ist ja für unsere heutigen Augen jetzt schon eine Zumutung. Aber wenn wir einmal den Hintergrund dieses Gesetzes beleuchten, dann wird schon manches deutlicher, worauf Jesus eigentlich hinaus will. Und deshalb müssen wir da mal zurück ins Alte Testament gehen. Diese Auge-um-Auge-Regelung im Alten Testament, das war damals schon eine Mordsverbesserung, eine Riesenverbesserung. Wir müssen berücksichtigen, dass Gott im Alten Testament ja gleichzeitig oberster Regierungschef in Israel war. Also König, Richter und auch Vollstrecker war. Alles gleichzeitig. Und er musste Gesetze erlassen, die die Gewalt eindämmen, nicht noch weiter eskalieren lassen. Denn in der Natur des Menschen liegt, sich immer für empfangenes Unrecht rächen zu wollen. Und dabei wird allzu oft jegliches Maß auch verloren. Der andere, der soll gefälliges leiden, der soll mehr leiden wie ich. Der soll das mal richtig spüren, damit er mal merkt, wie das ist. Hast du schon mal so gedacht? Ich denke öfters mal so. Was Gott hier sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, war schon eine Einschränkung, eine Verhältnismäßigkeit einzuführen. Und es bedeutet eine juristische Grundlage, die er gelegt hat für die Behandlung von Straftätern, die Begrenzung der Wiedergutmachung festzulegen und die Unterbindung von unkontrollierter Rache einzuführen. Ein Grundsatz, auf dem sogar unsere heutige Rechtsprechung immer noch steht. Das Strafmaß muss der Straftat angemessen sein. Und dieses Gesetz ist in der Menschheitsgeschichte ein wesentlicher Meilenstein, weil es jedem das gleiche Recht auf Unversehrtheit des Lebens zusichert. Sein eigenes Auge hat denselben Wert wie das seines Gegners, selbst wenn der ein König wäre. Aber Jesus geht über dieses Gesetz der Gleichbehandlung noch einen ganz großen Schritt weiter. Er sagt, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Nicht Auge um Auge. Halt die andere Wange auch noch hin. Und wenn man dir was nimmt, dann gib noch was dazu. Das ist doch Wahnsinn, oder? Das meint doch nichts anderes, als duldet das Unrecht, das euch geschieht. Seid bereit einzustecken. Es heißt im Umkehrschluss nicht, dass das Unrecht gut geheißen wird. Es heißt auch nicht, dass das Unrecht sich nun beliebig ausbreiten darf, weil sich keiner mehr dagegen wehrt. Nein, Jesus fordert seine Freunde und Nachfolger, die mit ihm leben möchten, auf, das Unrecht zu entlarven, es machtlos zu machen, sich frei davon zu machen, indem wir nicht vergelten, sondern in Liebe handeln, damit der Täter in einer Tat der Liebe in Berührung kommt. Ich sage euch aber, wehrt euch nicht, wenn euch Böses geschieht. Wenn man dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dir dein Hemd nehmen will, so gib ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, einen Kilometer mit ihm zu gehen, dann gehe 2 Kilometer mit ihm. Gib dem, der dich um etwas bittet, auch dem, der etwas von dir leihen will. Jesus meint, zahlt das Schlechte mit Gutem heim. Oder wie Paulus es der Gemeinde in Rom sagt, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Und dazu macht Jesus jetzt ein paar Beispiele. Das erste Beispiel ist die berühmte Ohrfeige. Du bist in einem Konflikt und jemand knallt dir eine. Vielleicht im Zorn. Das ist nicht nur eine Gewalttat, sondern da ist noch viel mehr hinter. Sondern ist es in erster Linie auch ein Angriff auf deine Ehre. Das ist so eines der größten Ehrlosigkeiten, die man sich so im Alten Testament vorstellen konnte. Batsch! Du wirst in deiner Würde verletzt. Wie viele solcher Ohrfeigen hast du schon bekommen? Selbst da, wo du nicht wirklich körperlich geschlagen wurdest, aber in deiner Würde tief verletzt wurdest, wie reagierst du? Erinnere dich einmal an Jesus. Christus wurde geschlagen, bespuckt, verhöhnt, erniedrigt. Alles für dich und für mich. Und er sagte, und vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, der seine Ehre dir geopfert hat, fordert dich nun auf, nicht zu vergelten, sondern die andere Wange auch noch hinzuhalten. Und damit machst du deutlich, du, der du meine Ehre raubst, du kannst sie mir nicht mehr rauben. Denn Christus ist und bewahrt meine Ehre. Versteht ihr die Haltung? Da geht es nicht drum, das ist es nicht, sondern es geht um die Haltung. Da raubt dir einer die Ehre, da verletzt dich jemand. Und du gehst einen aktiven Schritt und sagst, nein, du kannst das nicht tun bei mir, weil ich ein Kind Gottes bin, weil ich zu Christus gehöre. Denn Christus wird meine Ehre bewahren. Er wird sie nicht in den Schmutz ziehen lassen. Und deshalb mache ich nichts. Reagiere ich so und gehe zurück. Dann raube ich mir selber die Ehre. Ich beantworte deinen Angriff nicht mit Vergeltung, sondern mit Liebe, wie ich sie selber in Christus empfangen durfte. Diese Liebe, die Jesus mir schenkt, die ist so tief in meinem Leben verwurzelt. Ja, ist sie das? Ist sie das wirklich? Dass man dir die Ehre nicht mehr rauben kann. Natürlich tut das weh. Natürlich schlucken wir, wenn einer uns beleidigt. Natürlich geht da alles in einem hoch. Aber dann an den Punkt zu kommen, zu sagen, aber Christus in mir, der hat mich so geehrt. Er hat mich so geachtet. Er gibt mir so viel Würde, dass es das aushält. Das ist keine Utopie. Christus in dir kann das. Nicht einmal eine Ohrfeige, nicht einmal ein Angriff auf meine Ehre kann sie eindämmen und zurückhalten. Das meint Jesus hier. Und in der Anweisung von Jesus geht es also nicht darum, dass ich halt Zähne knirschen, das Unrecht schlucke oder resigniert einstecke und mich verdreschen lasse, sondern es ist das aktive Austeilen der Liebe, die ich von Christus empfangen habe, an Menschen, die mich und meine Ehre verletzt haben. Und das macht frei, liebe Geschwister, das macht wirklich frei. Ein anderes Beispiel, was er nennt, das Hemd, und der Rock damals und der Mantel, der wird genommen. Es geschieht ein Angriff auf meinen Besitz. Du kannst das Böse mit Gutem überwinden, sagt Jesus, durch Freigebigkeit. Hier wird eine Situation beschrieben, wie jemand den Rock, das Hemd, als Pfand verlangt, bis er seine Schulden bezahlt hat. Es war damals in der Antike das lange Kleidungsstück, das man direkt auf der Haut trug. Da hatte man keine Hose oder Pullover, sondern da hatte man irgendwie so ein Hemd. Das heißt also, du musst das Hemd ausziehen, zum Pfand geben, du stehst da in Unterhosen. Das wollt ihr nicht, wenn ich hier vorne so stehe. Damit der andere sich sicher sein kann, dass er sein Geld bekommt. Und eigentlich ist das eine Sauerei. Geht es doch hier um das Existenzminimum. Aber Jesus sagt, solch einem Typen soll man auch noch den Mantel geben. Quasi das Obergewand. Und es war zu seiner Zeit, zu Jesu Zeiten verboten, einen Mantel über Nacht hinweg zu pfänden, weil er als Schutz vor der Kälte zum Überleben notwendig war. Das war das Letzte, was uns geblieben wäre. Und Jesus fordert nun dazu auf, ohne dazu gezwungen werden zu können, auch das freiwillig noch abzugeben, was man selbst vor Gericht niemals verlieren würde, was einen eigentlich niemand nehmen kann. Auch durch dieses großzügige Verhalten der Liebe, die sich selbst verschenkt, soll der Gegner ins Nachdenken kommen. Erinnert euch nochmal an Jesus. Das macht er ja. Das heißt, er entäußerte sich selbst. Er gab alles, was er hatte. Alles. Auch das, was man ihm hätte nicht nehmen können. Er gab alles. Für dich, für mich. Ach, wir Christen, wir sind schon oft sehr verliebt in unser Hab und Gut. Wie oft sind wir wirklich daran gebunden und wie oft kommt es auch gerade deswegen zu Konflikten? Jesus will uns durch dieses Beispiel helfen, zu diesen Dingen Abstand zu gewinnen. Von denen wir denken, die gehören uns. Wir vergessen leider zu oft, dass alles, was wir haben, von Gott kommt und nicht nur ein rechtmäßiger Anspruch unserer eigenen Leistung ist. Wenn ich weiß, dass alles, was ich habe, von Gott kommt, dann kann ich es auch weitergeben. Da ich weiß, Gott wird mich weiter versorgen und wenn ich diese Welt verlassen muss, werde ich eh davon nichts mitnehmen können. Was für eine Freiheit, so zu leben. Meine Freigebigkeit, die macht mich wirklich frei. Sie macht mich frei, beraubt zu werden. Probier es doch aus. Das sind keine logischen Dinge, die wir uns menschlich erklären können, aber wir können es probieren. Meine Freiheit, nicht an Materiellem gebunden zu sein, wächst auch in der Bereitschaft zu leihen, sagt Christus, wenn jemand etwas braucht. Ich brauche keine Angst zu haben, irgendwie übervorteilt zu werden, da ich weiß, Jesus ist doch da, er sorgt für mich, das glaube ich doch. Das beten wir doch oft. Das mag in unserer konsumorientierten Welt sehr naiv wirken, aber es funktioniert und gibt uns Freiheit und Sorglosigkeit. Christen, die mit Jesus leben, sollen lieber in Kauf nehmen, materiell geschädigt zu werden, als die Liebe zu einem anderen Menschen einschränken zu müssen. Das ist das größere Problem. Nicht das Materielle zu verlieren. Selbst dann noch, wenn der andere nichts Gutes für dich im Schilde führt. Ich habe das einmal ganz, ganz konsequent und praktisch erlebt. Als wir unser Haus hier gekauft haben, gab es irgendeine komische mündliche Vereinbarung, dass da noch irgendwelche Gardinenkästen oder was, die da noch drin waren, die sollten irgendwie überbleiben. Und irgendwann ist die liebe Gemeinde mit all ihrer Manpower durch dieses Haus und hat alles rausgerissen, was da nicht nied- und nagelfest war. Und ich war so dankbar dafür. Ja, und dann ging es los. Dann wurde der Kaufpreis fällig, dann haben wir den Kaufpreis überwiesen, hin und her. Und dann kam auf einmal, ja, aber da gab es noch irgendwelche Gardinenkästen. Es ging da sage und schreibe um 50 Euro. Und dann kriegte ich einen Brief mit Rechtsanwalt und allem Pipapo. Und ich fing dann sofort auch an. Ich habe gleich auch gedacht, ich muss jetzt meinen Rechtsanwalt anrufen und tralala. Dann habe ich gedacht, Leute, das kann es doch nicht sein. Das hat richtig in mir gewirkt. Das hat richtig was in mir gemacht. Und ich habe gemerkt, das ist so der typische menschliche Reaktion. Du wirst da irgendwie ungerecht behandelt, denkst du, und du gehst dagegen und du setzt nur einen drauf und eskalierst das. Jetzt stellt euch mal vor, die ganze Sache wäre irgendwo vor Gericht gelangen. Das hätte ein paar tausend Euro gekostet für so ein paar blöde Dinger. Und irgendwann habe ich mir gesagt, weißt du was, das kann es doch nicht sein. Ich habe 200 Euro genommen, habe die überwiesen und fertig. Ich habe auch nie wieder was gehört. Ist doch nicht schlimm. Mir haben die nicht wehgetan. Und ich glaube, das funktioniert wirklich so. Mag vielleicht nur ein kleines, dummes Beispiel sein. Manchmal geht es um mehr. Manchmal ist es schwerer. Aber fang mal an, so zu leben. Fang an, dich davon zu lösen. Dann bist du halt mal übervorteilt. Ich bin um 150 Euro übervorteilt worden. Und? Hat es irgendwas gemacht in meinem Leben? Habe ich irgendeinen Mangel dafür gehabt? Nein. Und Jesus sagt, als letztes Beispiel noch, die zweite Meile. Das ist der Angriff auf unsere sogenannte Unabhängigkeit. Die römische Besatzungsmacht, die hatte zur Zeit Jesu jederzeit das Recht, irgendjemand, der gerade greifbar war, dazu verdonnern, dass er Transportdienste für dich leisten musste. Ich konnte also zu Bernd gehen und sagen, so, und jetzt trägst du meinen Rucksack oder du trägst mein Gepäck, eine Meile musst du mit mir laufen. Ob du willst oder nicht, spielt keine Rolle. Du machst das jetzt. Ein römischer Soldat konnte sich wirklich den Nächstbesten schnappen. Das ist ungerecht, oder? Und jetzt stell dir mal vor, du hast vor, du möchtest dies, du möchtest das, und dann kommt so ein römischer Soldat und macht, du gehst jetzt mit mir. Punkt. Oh. Da ruft dich irgendeiner an und sagt, mir geht's beschissen. Kommst du jetzt? Tausend andere Pläne. Es ist oft verhasst, diese Meile mitzugehen, weil man dadurch jederzeit aus seinen eigenen Plänen und Vorhaben gerissen werden konnte. Und dazu wird man noch ausgenutzt. Nur, dass es dann ein anderer bequemer hat. Aber Jesus meint dazu, dass man freiwillig nach der ersten Meile noch eine weitere als Ehrenrunde dranhängt. Denk nochmal an Jesus. Und das macht er bis heute. Der hat nicht nur eine Meile drangehangen. Der geht jeden deiner komischen Wege mit. Er geht alle Meilen deines Lebens mit. Und er findet das noch nicht einmal ungerecht. Deine Pläne und Vorstellungen in Ehren. Aber die werden öfters mal durchkreuzt. Auch von Menschen, die es nicht immer gut meinen. Und trotzdem muss es dir nichts rauben. Es ist kein Raub, noch eine zusätzliche Meile mitzugehen. Selbst wenn es dir gerade nicht zu passen scheint. Die Liebe selbst zu den Feinden geht so weit, dass Christen sogar das Doppelte an Engagement bringen, als von ihnen erwartet wird. Wie gesagt, wenn die Liebe da ist. Und da ist dann auch der Schlüssel, in der Liebe. Es ist eine Liebe, die nicht nur das Böse vermeidet, sondern aktiv das Gute tut. Darum geht es hier in diesem Text. Nicht irgendwas zu vermeiden, nicht irgendwas aufzurechnen, nicht wie du mir, so ich dir und irgendwie so ein Maß zu finden. Sondern es geht darum, in dem, was dir passiert, die Liebe Gottes entgegenzusetzen. Punkt. Und da sagt Jesus, das macht dich frei. Nichts anderes. Bösem mit Gutem zu begegnen, weil Gutes in dir ist durch Christus. Und das zu tun, was immer die Liebe halt gerade erfordert. Und das macht dich tatsächlich frei. Es macht uns mehr frei als alle materiell alle Möglichkeiten, wie viel Brötchen du morgens kaufen kannst und so weiter. Das macht dich mehr frei, so zu leben, diese Liebe, die du empfangen hast, weiterzugeben. Deshalb sagt Jesus, wehrt euch nicht, wenn euch Böses geschieht, sondern setzt eure Kraft darein zu lieben, so wie Christus euch geliebt hat, die empfangene Liebe weiterzureichen, sogar seinen Feinden. Man kann das vielleicht sogar medizinisch erklären. Jetzt gehe ich natürlich auf Glatteis. Ich habe keinerlei medizinische Ausbildung. Aber der biblische Begriff, dem Bösen hier nicht zu widerstehen, heißt Antihistemi im Griechischen. Das heißt übersetzt, nicht zu widerstehen, also nicht dagegen anzugehen, sich nicht zu wehren. Nun, ich bin Allergiker, wie viele von euch auch. Heuschnupfen ist mein Problem, richtig blöde Sache. Immer wenn es anfängt zu blühen, wenn die Gräser blühen, kommt meine bescheuerte Zeit. Behandelt wird das Ganze durch sogenannte Antihistaminika, also Tabletten, die es meinem Körper letztlich verbieten, gegen diesen Reiz der Pollen anzugehen oder meinen Körper Also meinem Körper wird verboten, sich zur Wehr zu setzen. Und ich werde frei von Schnupfen und Atemnot. Das funktioniert. Ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen für einen Mediziner, der kriegt jetzt Pickel oder so. Aber letztendlich ist das, glaube ich, das Prinzip, dass die Reaktion, dass dieser Schnupfen und dieses Asthma-Gedöns, das ist ja eine überschießende Reaktion. Es ist eigentlich zu viel Abwehr. Und ich glaube, das ist unser Problem, dass wir oft zu viel Abwehr machen. Und das wird irgendwie durch die Tabletten unterbrochen und dadurch klingen die Symptome ab. Wehr dich nicht gegen das Böse, sondern fang stattdessen an, aktiv zu lieben, sogar deine Feinde zu lieben. Die Rabbis bei Jesus, die hatten sich für Gebote blind gemacht, die den Umgang mit Feinden regelten. Gott will nicht vernichten, das ist nie sein Ziel, selbst wenn er Gericht üben musste. Gott will Umkehr und Errettung. Das ist sein Ziel. Auch für die, die nicht nach ihm fragen. Und Gott setzt alles dran, dass es zu dieser Rettung kommt. Gericht ist immer nur die allerletzte Konsequenz, wenn alle Liebe, die von ihm, die von Jesus, die von uns Christen, bei jemandem, der vielleicht unser Feind ist, kein Umdenken, kein Umkehren bewirken konnte. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie durch Jesus Christus wieder Gottes Kinder werden können. Und dazu können wir mit beitragen, indem wir zum Beispiel unsere Feinde anfangen zu lieben. Wenn unser Gegner unser Schaden sucht, sollen wir sein Wohl suchen. Denn so hat Gott auch an uns gehandelt. Christus starb, als wir noch Feinde waren, um uns mit Gott zu versöhnen, lesen wir im Römerbrief. Segnet, die euch fluchen. Wenn andere Unglück und Verderben über uns ausrufen und uns den Untergang wünschen oder sogar herbeiführen wollen, sollen wir es ihnen vergelten, indem wir den Segen des Himmels über ihn ausrufen und ihnen nichts als Gutes wünschen. Das war meine Herausforderung an dem Tag des Anschlags. Ich habe mich irgendwann in mein Büro gekniet und habe gebetet, hab den Idioten gesegnet. Entschuldigung, wenn ich das so hart sage. Idiot soll man nicht sagen. Das ist falsch. Ich habe trotzdem gebetet. Und irgendwie ging es mir damit besser. Irgendwo ist die Sorge um meine Tochter kleiner geworden da drin. Und das hat funktioniert. Und das ist das Äußerste, sagt Bonhoeffer. Im Gebet treten wir zum Feind an seine Seite. Wir sind mit ihm, bei ihm. Für ihn, vor Gott, sagt Bonhoeffer, der wusste, wovon er sprach. Das ist also der Maßstab christlicher Liebe. Und es ist wirklich ein Geheimnis, aber es funktioniert. Das macht uns frei. Und letztlich werden wir ein Stück unverwundbar dadurch. Wir werden so, wie Jesus hier sagt, vollkommen. Du denkst, das ist völlige Utopie. Nein, es ist der Weg, in dem Gottes Heiliger Geist immer mehr Raum in dir gewinnt. Gottes Geist bewirkt in dir immer das Außerordentliche, das Nichtreguläre, das darüber hinaus, das, was du kannst, dafür brauchst du keinen Heiligen Geist. Jesus erwartet nicht von uns, dass wir als seine Jünger in diesem Leben moralische Perfektion erreichen. Damit mühen wir uns immer wieder ab, weil wir das verwechseln. Nein, Jesus will, dass wir Vollkommenheit erreichen in dem Sinn, dass seine Liebe seine Vollkommenheit in uns, durch uns zum Tragen bringen. Und sie kommt da zum Tragen und vermehrt sich regelrecht explosionsartig, wo wir anfangen, sogar für unsere Feinde zu beten und in Taten zu lieben, wo menschlich eigentlich Vergeltung praktiziert würde. Gutes mit Bösem zu vergelten ist teuflisch. Gutes mit Gutem zu vergelten ist menschlich. Böses mit Gutem zu vergelten ist göttlich. Jesus erwartet von seinen Nachfolgern doch tatsächlich, von dem andere meinen, dass man das nie und nimmer einfordern könnte, nämlich alle üblichen Begrenzungen aufzugeben. Die Frage ist, was willst du? Willst du es ausprobieren mit Jesus und frei sein? Dann bitte ihm um die göttliche Liebe dazu, die sogar seine Feinde liebt. Bitte Gott um Feindesliebe und fange an, denen Gutes zu tun, die dir Böses tun. Du wirst Wunder erleben. Wir suchen immer den Ausweg, wie ich möglich aus dieser Bergpredigt nur mal rauskomme, was gerade noch so geht, was irgendwie noch tolerierbar scheint. Mach das nicht. Suche die Kraft Jesu, seinen Anforderungen zu folgen. Er schenkt sie dir. Und lass endlich mal los, wo du Unrecht erlebt hast und du krampfhaft daran festhältst, nun Genugtuung zu erfahren. Das ist der Weg in die Freiheit. Amen. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß, wie falsch sich das anhört aus unseren menschlichen Gedanken. Aber ich weiß auch, wie stark Gottes Geist ist.